SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur.
Dienstagnachmittag um kurz nach 3:30, das ist Lesungszeit. Heute der fünfte und letzte Teil der Lesung Bergfahrt von Ludwig Hohl. Am Berg oder besser beim Besteigen eines Bergs, da zeigt sich das Wesen eines Menschen. So könnte man Ludwig Hohls Erzählung Bergfahrt auf den Punkt bringen. Es ist die Geschichte von Zweien, die einen Berg besteigen wollen. Der eine, Ull, das ist ein erfahrener Berggänger, überlegt und entschlossen zugleich. Sein Begleiter Johann ist das Gegenteil, unerfahren, zögerlich und doch ungeduldig. Doch nachdem die beiden in einen Schneesturm geraten waren, hatte sich Johann geweigert, einen erneuten Anlauf zu machen, weil er Angst hatte oder weil er auch nur die Strapazen scheute. Ull hingegen ist also allein losgezogen und hat den Grat auf eigene Faust bezogen, und zwar gegen alle Vernunft. Denn der Aufstieg, das ist das eine, aber allein wieder herunterzuklettern, ohne das Seil des Kameraden, das einen sichert, und auch den Pickel, den letzten Freund, hat Ull bereits verloren. Nun muss er den Abstieg also allein bewältigen und steht, ja, er hängt ja halb in der Felswand, rundherum nichts als Stein. Bergfahrt von Ludwig Hohl, fünfter und letzter Teil. Es liest Stefan Kurt.
Die Stimme der Freundin. Als er wieder an dem sicheren Standort angelangt war, den Fuß auf der Plattform und den Arm um die Felszacke geschlungen wie vorher, da wusste er eine Weile nicht mehr, wie die Dinge im Ganzen standen. Vorerst herrschte allein ein dumpfes Gefühl von Seligkeit. Die Heftigkeit des Atmens nahm allmählich ab, und allmählich öffnete sich wieder der Blick auf das Gesamte seiner Lage. Die Nacht war nahe, und das schloss die eine Möglichkeit schon aus, nämlich wieder auf den Grat zurückzukehren. An welcher unmöglichen Stelle hätte er übernachten müssen. Es fand sich in der ganzen Wand keine, die es an Sicherheit, an Komfort mit der hier aufnehmen konnte. Er hätte um den Leib angebunden, ohne Gefahr hier die Nacht verbringen können. Aber am Morgen? In welchem Zustand hätte er sich da befunden? Drüben, jenseits des Couloirs, zu Füßen der Wand, die es dort begrenzte, fand sich wohl eine für ein Biwak wie geschaffene Stelle, die einzige ebene Stelle seit dem Grat, eine Art Felsenkanzel, für einige Personen groß genug, wenig tiefer und von hier aus im Profil zu sehen. Aber wie hingelangen? Die Lage war ausgangslos. Oder er hätte das Seil opfern müssen. Weiter unten aber drohte der Bergschrund und war zweifellos ohne Seil ebenfalls nicht zu überwinden. Ausgangslos. Und als er in der unendlichen Vielfältigkeit der Felsenwelt in allen Richtungen ohne Hoffnung nach Hilfe schaute, da kam die Hilfe. Sie kam von seiner Freundin. Hatte sie ihn denn nicht immer begleitet? Hatte er sie nicht soeben am Seil heruntergelassen und musste sie etwa dort sich befinden, wo der Sack lag? Indessen tönte ihre Stimme nah, ganz ruhig und warm: »Könntest du nicht ein kleines Stück vom Seil abschneiden und eine Schlinge daraus bilden?« Das war die Erlösung. Dass ihm dies nicht eingefallen war. Wie benommen musste er gewesen sein. Das Folgende ging sehr leicht vonstatten. Er band sich los, den einen Arm immer um die Felszacke geschlungen, schnitt ein Stück von etwa 2 Metern ab, band sich sogleich wieder an, denn wehe, wenn das Seil ihm entglitten wäre, knüpfte aus dem abgeschnittenen Stück einen Ring um sein Seil herum und legte ihn um die Felszacke. Dann zog er das Seil von unten her nach, bis es gespannt war, und mittels der 2 Stränge war er in kürzester Zeit über die Schwierigkeiten hinweg in dem leichteren Gelände, wo der Rucksack lag. Aber seine Geliebte, die ihn gerettet hatte, war nicht mehr da. Hatte er wirklich an ihre Anwesenheit geglaubt? Im tiefsten gewiss nicht, aber ihre Stimme, die hatte er gehört. Die lange Nacht. Auf einer schief abwärts führenden Rippe erreichte er das Couloir, wo es aus der Schlucht hervorgetreten war und beträchtlich weniger steil wurde. Aus Schnee und Eis gebildet und von oben mit häufigen Schüssen bedacht. Dieses Couloir musste überschritten werden. Es endete weiter unten in glatten Felsen, die sich bald den Blicken entzogen. Ein zweiter Ausläufer des großen Überhangs. Die Überschreitung gelang nicht ohne einen gefährlichen Sprung, den er unter anderen Umständen nicht gewagt hätte. Nun ging es wieder schief aufwärts zu dem längst erspähten Gesimse, der Kanzel, dem Felsenkanapee, gleichzeitig wie die Nacht sank. Felsen sind immer komplizierter, als sie aus der Fernansicht erscheinen, und jede Beschreibung ist notwendigerweise schon eine Fernansicht, sonst käme sie ja nie zu Ende. Ich sage Kanzel, aber es fehlte die Brüstung. Kanapee, jedoch war die Stelle breiter als ein Kanapee und die Vorderseite brach nicht in rechtem Winkel ab, sondern bog sich allmählich. Die Rückseite aber war zuerst überhängend und riesenhoch. Außerdem war der Boden von allerlei Geröll und Geschiebe bedeckt und es bot sich reichlich Möglichkeit für das, was die einzige, jedenfalls die überwiegende Tätigkeit dieser Nacht war, mit den Schuhsohlen zu klappern. Sehr kalt war es nicht, vielleicht 5 Grad unter Null, aber wie stand es mit der Ausrüstung für ein Biwak? Die dürftige Decke, sonst eigentlich nichts. Ein Schlafsack, ein Traum. Er zog alle Kleidungsstücke an. Das waren ein zweites Hemd, ein Wams unter dem dicken Kittel, ein weiteres Paar Wollsocken. Er legte das Seil, glücklicherweise trocken geblieben, in Schlingen auf den Fels, sich draufzusetzen. Den Rucksack neben sich, hier und da hinter sich, den Kopf darauf zu legen, aber nicht für lange. Denn worauf es vor allem ankam, nicht einzuschlafen. Am Anfang war es noch warm gewesen, besonders durch die Erhitzung des Körpers. Und vor allem kam alles Weitere nicht auf gegen das Wohlbefinden dadurch, dass nach so vielen Stunden endlich ein Ort gefunden war, der zu ruhen erlaubte, ja, sich auszustrecken. Dann wurde es rasch kälter. Die Höhe war etwa die des Jungfrau Jochs. Die Schüsse jedoch durchs Couloir hinunter hörten nicht auf, bis tief in die Nacht hinein. Erst gegen deren Mitte wurden sie seltener. Das Klappern mit den Schuhsohlen diente 3 Zwecken. Erstens, das Erfrieren der Füße zu verhindern, zweitens, den endlosen Kampf gegen das Einschlafen zu unterstützen und endlich einen Beitrag zu leisten zur Überwindung der Zeit. Ja, wenn man so sagen kann. Er suchte das Klopfen mit den Schuhen jedes Mal auf 5 Minuten auszudehnen. Er unternahm auch anderes, um die Zeit zu vertreiben. Er zündete die Laterne an, wozu ein einziges Streichholz genügte, so still war die Nacht. Übrigens auch, um die Hände daran zu wärmen, und löschte sie nach einer Weile wieder aus. Dann klapperte er wieder mit den Schuhen. Er rauchte eine Pfeife und schaute dabei auf die Uhr. Fast 20 Minuten waren vergangen. Dann steckte er die Hände wieder tief in die Hosentaschen zwischen die zusammengepressten Schenkel. Den Hut hatte er zu beiden Seiten heruntergeschlagen, wie damals im Schneesturm. Damals? Wann war das gewesen? Vor weniger als 2 Tagen. Er versuchte von Zeit zu Zeit zu essen, aber es gelang so wenig wie von Anfang an. Übermächtig nach den unmenschlichen Anstrengungen war nur der Durst. Er knabberte an einem Stück Käse, an einer Trockenwurst. Es war nicht Essen zu nennen. Nur von Schokolade brachte er etwas mehr herunter. Dann war da noch das winzige Schnapsfläschchen, schon fast leer. Er nahm einen Schluck und behielt die restlichen 2 Fingerhüte für morgen, für den Aufbruch. Die Feldflasche von etwa 1 Liter, filzüberzogen, die am Morgen gefüllt gewesen war und tagsüber nachgefüllt wurde durch Schnee, sie war leer. Nun fand sich freilich ringsum Eis und Schnee genug, aber sie sind schlechte Nahrungsmittel. Und es ist sehr schwierig, daraus bei den im Hochgebirge zur Verfügung stehenden Mitteln auch nur kleinste Mengen Wasser herzustellen. Nun klapperte er wieder mit den Schuhsohlen. 5 Minuten lang. Er zündete wieder die Laterne an, die einzige Gesellschaft. Sie erhellte freundlich die nächste Umgebung, ließ das andere in Nacht versinken. Er rauchte wieder eine Pfeife und schaute auf die Uhr. Fast 20 Minuten. Dann wieder die Sekunden, die einmal zu einer Minute wurden. Was die Zeit sich dehnen kann. Wie war sie zu überstehen? Wo sollte er beginnen? Konnte man nicht an der Nacht rütteln, dass sie schneller vorwärts ginge? Einschlafen, sich in Schlaf sinken lassen, welche Versuchung immer wieder. Aber er durfte es nicht, nur das nicht, auf keinen Fall. Der Mond war unbedeutend, spät aufgegangen und von hier aus nicht sichtbar, nur zu erkennen an unklaren Schattenwürfen gegenüber. Das Einzige, was wanderte, waren die Sterne. In der Tiefe ein undurchdringliches Dunkel. Aber was man in der Höhe sah, besonders ein Pfeiler rechts in der eigenen Wand, es war der Südwestgrat des Gipfels, der hätte bestiegen werden sollen, schwarz und dem Anschein nach völlig senkrecht vor dem Sternenhimmel, war von so ungeheurer Höhe, wie man noch nie etwas gesehen hat. Kein Laut mehr, seitdem die Schüsse des Steinschlags aufgehört hatten. Kein Wasserrauschen. Man hörte nicht einmal das allgemeine Tosen der Bergnacht mehr. Aber auf einmal ein betäubendes Krachen, als ob ein Turm einstürze. Und wieder war es totenstill. Das wichtigste Anliegen, die schwierigste Tätigkeit dieser Nacht war, wie schon gesagt, das Ankämpfen gegen den Schlaf. Denn wäre er eingeschlafen, so wäre er entweder nicht mehr erwacht oder dann in einem Zustand, der alles Weitere verunmöglichte. Und aus diesem endlosen Kampf ging er als Sieger hervor, im Ganzen. Denn es gab winzige Momente, da er doch in eine Art Halbschlaf verfiel. Nein, wie klein auch die Momente waren, es war doch wirklicher Schlaf. Denn er träumte. So ein Traum dauerte vielleicht nur Sekunden, dann zerschlug ihn von außen der harte Wille wieder. So befand er sich auf einmal in einem warmen, traulichen Gemach und erinnerte sich mit mitleidigem Staunen, wie er soeben noch gemeint hatte, frierend bis ins Mark hinein, auf schmalem Bande, in ungeheuren Felswänden ausgesetzt zu sein. Mit undurchdringlicher Schwärze der Tiefe, mit Felsen und Gletschern aufragend bis in den Zenit des Himmels, wie im Rachen eines unvorstellbar großen Tieres, dessen Zähne die Türme und Eckpfeiler waren, der finstere Abgrund sein Schlund, die Sterne seine Augen. Und dann gab es noch andere Momente, die nicht mehr Träume waren, sondern eine Mischung von Wachen und Träumen. Genau das, was man eine Halluzination nennt. In einem solchen Moment hatte er auf einmal die endgültige Antwort gefunden auf die oft gestellte Frage, warum steigt ihr auf Berge? Denn all die üblichen Antworten genügten nicht, der Gesundheit wegen. Aber dazu musste es wohl andere und minder kostspielige Mittel geben, der Höhe wegen, aber dann die Bergbahnen, das Flugzeug. Weil es eine besonders reichhaltige Art von Sport ist, die, wenn auch nur in engem Kreise, aber von einer Elite besondere Auszeichnung einbringt. Das hatte schon mehr für sich, aber es genügte auch nicht. Dies war es, um dem Gefängnis zu entrinnen. Und nun? Der Bergschrund. Der Morgen kam, langsam, aber schließlich war es doch wirklich hell geworden. Doch brachte das keine freudige Erlösung, denn nun begannen neue Probleme. Vorerst dies. Bei der fast völligen Steifheit der Glieder konnte noch keineswegs an einen Aufbruch gedacht werden. Denn das steile Stück Firn abwärts zu queren, ohne Pickel, erforderte vor allem Gewandtheit, genauer Geschmeidigkeit, und zwar das Äußerste an Geschmeidigkeit. Also musste er noch Stunden warten. Aber da das Wetter schön war und kaum ein Wind wehte, stieg die Temperatur rasch. Und etwa um 7 Uhr war er bereit, soweit man in seiner Lage bereit sein konnte. Indessen wurde der Anfang des Abstiegs dadurch erleichtert, dass die ersten rund 10 Meter am doppelten Seil zurückgelegt werden konnten, ohne jede Gefahr und mit der Möglichkeit, falls eine Fortsetzung als ungünstig erschien, ohne Schwierigkeit wieder auf die Plattform zurückzugelangen. Und so ein Versuch hätte eigentlich schon früher unternommen werden können. Es ließ sich leicht eine geeignete Stelle finden, eine Art Block, wo das Seil angelegt werden konnte. Er stieg also hinunter, nachdem er zur Stärkung einen Schluck Schnaps zu sich genommen hatte, den letzten winzigen Schluck, den er die Nacht über aufgespart hatte für diese Gelegenheit. Auch etwas Schnee aß er, eine schlechte Ernährung. Der Schnee, im Übrigen erst dünn, untermischt mit Gestein und schon wieder schmelzend, ging rasch in die kompakte Masse des Firns über. Diese Masse war zugleich hart und weich. Genauer, zum Teil hart und zum Teil weich. Am Ende des Seiles angelangt, blieb er stehen, zwecks gründlicher Überlegung. In der Hand hielt er die beiden Enden des Seils, das ihm noch jederzeit ermöglichte, die Plattform wieder zu erreichen. Das eine Bein trug sein ganzes Gewicht, senkrecht, tief in den Schnee eingegraben, in einem dem Anschein nach sehr sicheren Tritt, während das andere, rechtwinklig gebogen, viel höher oben den Hang berührte und eigentlich nur dem Gleichgewicht diente. Unter ihm fiel der Fernhang noch 30 oder 40 Meter ab, bis zu einem Saum, der weit und gerade nach links und rechts verlief, da und dort durch kleine Blöcke und andere Spuren von Felsen gekennzeichnet, woraus mit ziemlicher Sicherheit auf das Vorhandensein eines Bergschrunds zu schließen war, wohl mit einer Felswand darüber. Und erst bedeutend tiefer darunter erblickte man den Gletscher. Weiterhin in gerader Linie absteigen? Das kam gar nicht in Frage. Wieder musste er an die Gemsen denken. Wie hätten die sich aus der Sache gezogen? Sie hatten auch keine Pickel, freilich 4 Beine. In keinem Fall wären sie senkrecht abgestiegen. Er sann nach und machte sich einen Plan zurecht, den einzig möglichen. Er musste in schräger Linie den Firnhang queren, und zwar mehr horizontal als absteigend, etwa 2 Teile horizontal und einen abwärts. Auf das Strengste aber mussten dabei diese 2 Regeln befolgt werden: mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit sich bewegen und wenn möglich eher in Sprüngen als in Schritten. Und in mindestens vertikaler Körperhaltung, auf keinen Fall bergwärts geneigt. Eine außerordentliche Beinarbeit also. Die Arme hatten nichts zu tun, als in geringem Maße zu balancieren. Wenn er genau nach diesen Regeln vorging, musste es gelingen. Also machte er sich daran, das Seil herunterzuziehen und einzusammeln, wozu es einiger ausholender Bewegungen bedurfte. Während er so hantierte, spürte er auf einmal in einem Fuß dem des Standbeines ein Säuseln, ein ganz leises, aber unheimliches Gefühl, wie das etwas nachgab. Instinktiv griff er blitzschnell nach seinem Pickel, der war aber nicht da. Da krallte er sich mit den Händen in den Schnee, was sollte er anderes tun? Dadurch geriet jedoch der Körper in eine schiefe, dem Schneehang parallele Lage und der Grund wich vollends unter den Füßen. Er rutschte. Hände und Arme konnten das nicht verhindern. Das Rutschen wurde rasch schneller. Er sauste dem Bergschrund entgegen, der weiter und tiefer war, als angenommen werden konnte, und ward nicht mehr gesehen. Der wilde Bach. Zu der Zeit, da Ull sich längst auf seinen endlosen Kampf mit dem Gletscher eingelassen hat, eilt Johann munter bergabwärts. Munter wenigstens dem Anschein nach. Nach den Schneehängen quert er die Alpterrasse und erreicht bald darauf dieselbe Stelle, wo sie vor 3 Tagen beim Aufstieg gerastet haben. Und da setzt er sich wieder hin. Die Quelle fließt noch wie damals, und es ist fast dieselbe Tageszeit. Da unten das Tiefland, die stickige Tiefe wieder, der heiße Dampf, der ihr entquoll. Seine Gedanken gingen zu dem Andern, den er verlassen hatte, der nun da droben die kühnen Taten vollbrachte, der vielleicht jetzt schon auf einem Gipfel stand. Wie wenig richtig waren seine Vorstellungen. Ihm wurde schläfrig und zugleich elend zumute. Auf einmal würgte es ihn, und er übergab sich. Er stand auf und schüttelte sich. Er musste ja doch in die Tiefe. Den im Aufstieg so langen Hang durcheilte er rasch. Er war auf einmal ein besserer Berggänger geworden. Er erreichte den Weiler aus wenigen Häusern, mit kaum einem sichtbaren Menschen, mit einigen teilweise ebenen Wiesen oder Feldern ringsum. Dieses Gelände befand sich etwa 50 bis 100 Meter über der Sohle des Nebentales, welches aber von hier aus gesehen, also vorläufig, das Haupttal war. Und drüben, am anderen Ufer, sah man die Straße entlangführen, die der Autobus befahren hatte. Nur hatte dieser Autobus damals sie ein beträchtliches Stück weiter oben im Tal abgesetzt, wo nämlich der Steg sich befand. Und sie waren in umgekehrter Richtung talabwärts und zugleich ansteigend hierher gelangt. Diesen Umweg nun wollte Johann abschneiden. Er verließ also den Weg und ging über die Felder hin. Den Bach oder das winzige Flüsschen würde er auch ohne Steg überschreiten, sei es auch vielleicht mit ein paar Sprüngen. Blöcke lagen genug in einem derartigen Bach. Und wenn nicht an dieser Stelle, so an einer anderen. Der Hang, der zu ihm hinunterführte, was konnte der für Schwierigkeiten bieten? Erst waren es Wiesen, dann eine Art Wald, kaum mehr als 2 Häuser hoch. Da schritt irgendwo, 1 oder 2 Felder entfernt, auf einmal ein Bauer mit einem Gerät auf der Schulter und machte ihm sehr energische Zeichen. »Wie, verboten?« rief Johann. »Nein, aber gefährlich!« Ein ungeheures Gelächter, nicht unähnlich dem Wiehern eines Pferdes, war die Antwort. Das musste man ihm sagen, ihm, einem Hochalpinisten. Was hatte so ein blödes Bäuerlein, ihm von Gefahr zu reden? Ein einfältiges Bäuerlein, das sicher nie über die Alpregion hinausgekommen war. Was wusste es von den Eisstürmen da droben? Ein Hochalpinist? Oder doch der Begleiter eines wirklichen Hochalpinisten, den er freilich dann verlassen hatte, aber das zählte jetzt nicht. Er gehörte doch zu jenem zum Reich der Höhe, nicht dem der Tiefe. So übernahm er, schon in der Tiefe, von dem Zusammensein mit Ull etwas, das sich als Überheblichkeit äußerte, ja als Vermessenheit. Ull selber hätte dem Rat des Bauern nicht mit dieser Missachtung geantwortet. Johann geht entschlossener seinen Weg vorwärts. Die Wiese neigte sich und ging in einen Wald über von besonderer Art. Die Tannen standen weit auseinander, sie aber boten allein sicheren Halt. Dazwischen standen Pflanzen und überdeckten alles. Diese Pflanzen, offenbar Verwandte des Rhabarbers, aber mit viel dünneren und längeren Stängeln, bildeten mit ihren Blättern ein vollständiges Dach. Der Grund aber, welchen man nicht sieht, bietet den Füßen nur schlechten Halt, und auch der Pickel kann kaum helfen. Eben schon darum nicht, weil man nicht unter das Blätterdach sieht. Dieser Grund nämlich besteht aus wenig nasser Erde oder Lehm und vorwiegend aus Platten, über die Wasser rieselt. Johann gerät plötzlich ins Gleiten. Kein Baum ist mehr erreichbar. Er fasst nach den Pflanzen, die in seinen Händen bleiben und mit ihm in die Tiefe fahren. So saust er in den Bach hinein und schlägt mit dem Kopf gegen einen Felsen. Ist es ein Bach oder ein Flüsschen? Wie man will. Oder vielmehr, weiter unten im Tal, wo dieser breiter und ebener wird, muss man wohl von einem kleinen Fluss sprechen. Hier aber ist es ein reißender Bergbach. Er führt keine große Wassermenge, aber dieses Wasser kommt mit gewaltiger Kraft, bald von links, bald von rechts, um Blöcke herum, welche keinen Halt oder nicht genügend Halt bieten, weil zu glitschig oder zu rund. Schon ist Johann im Gezische weitergeschleudert, Kopf unten, Kopf oben, gegen einen Felsen schlagend, dann sich erwehrend gegen einen anderen Felsen schlagend, im wieder tieferen Wasser gurgelnd und ächzend, denn es gab auch Löcher von einem oder zwei Metern Tiefe. So, ohne dass man sagen könnte, in welchem Maße die Schläge an den Kopf und das Wasser daran Anteil hatten, verendete er rasch. Und diese Raschheit muss auffallen. Ihres Gegensatzes wegen zu dem Verlauf seines Lebens, in welchem doch sich fast alles mit schwermütiger Langsamkeit abgespielt hatte. Und das Ende von Ull, das spätestens vom Verlust des Pickels angerechnet an die 24 Stunden dauerte, oder wenn man die Nachtstunden auf der Kanzel in den eisstarrenden Felsen zehnfach zählt, da ja Zeit verschieden lang ist, über 100 Stunden, stand es nicht in ebenso großem Gegensatz zu seiner Natur, seinem allgemeinen Verhalten. So hatten die beiden gleichsam ihre Rollen vertauscht in ihrem Sterben. Und die vielleicht unsinnige Frage taucht auf, ob nicht wenigstens in kleinem Maße dasselbe hätte geschehen können im Leben.
Sie hört.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.